Vortrag über Neues aus der BSD-Welt. Gibt es hier jemanden, der nicht, wahrscheinlich jeder, der nicht die vier großen BSDs voneinander unterscheiden kann?
Voneinander unterscheiden? Anhand
oder der weiß,
anhand einer Terminal-Ausgabe, oder?
Was das Wesentliche an denen ist, warum es vier BSDs gibt.
Aber du brauchst es nicht meinetwegen zu erklären.
Ja doch, das, also es geht schnell. Es gibt halt ja, vier BSDs. Das älteste von allen ist NetBSD. Das hat sich irgendwie einen Ruf dadurch gemacht, dass es vor allem irgendwie leicht portierbar ist und auf sehr vielen Plattformen läuft. Mittlerweile ist es einfach nur größtenteils ein sehr konservatives Betriebssystem, eher die eben sehr viel Wert auf irgendwie Designentscheidungen legen. Dann gibt es FreeBSD. Das wurde kurz nach NetBSD gegründet. Das ist eigentlich so das große BSD, also auch eigentlich das einzige kommerziell großartig relevante BSD heutzutage. Macht, glaube ich, 80% der verwendeten BSD-Installationen aus. Wird auch von größeren Firmen genutzt, und wie Juniper zum Beispiel hat FreeBSD als Basis. Netflix benutzt im Backbone FreeBSD. Und ja, hat halt seinen Fokus vor allem darauf, irgendwie eine Kombination aus einem guten Betriebssystem und aktueller Entwicklung zu sein. Dann gibt es noch OpenBSD. Die haben sich gegründet, weil es einen Streit bei NetBSD gab. Der Hauptentwickler von denen ist auch bekannt dafür, dass er nicht immer so gerne Kompromisse eingeht und gerne mal ein bisschen rumtreut. Dieses Jahr gab es wieder einen Fork von OpenBSD. Also ich kenne zwei andere noch, aber ja. Dann gab es noch Dragonfly BSD, das ist das jüngste, seit 2003. Die haben, da hat ein Entwickler, der Vollzeit an dem Zeug arbeitet, also irgendwie hat er viel Geld und investiert deswegen seine gesamte Zeit in Open Source, in dieses eine Open Source Projekt. Der hatte einfach andere technische Vorstellungen dazu, wie der Kernel aussehen soll. Der will halt quasi ein Clustering-Betriebssystem bauen. Also die machen da einige interessante Sachen, die eben darauf abzielen, dass sie möglichst gut SMP-fähig sind. Ja, jedenfalls würde ich euch jetzt einfach nur erzählen, was sich da im Jahr...
Kurze Frage?
Ja?
Ich habe irgendwo mal eine PC-BSD, Live-CD irgendwo rumliegen.
Achso.
Ist das einfach nur ein Desktop auf einem OpenBSD oder so?
PC-BSD ist ein Aufsatz für FreeBSD.
Okay.
Das ist einfach eine Reihe von Skripten und Anpassungen und eben einfach ein fertiges FreeBSD-Derivat. Aber an sich hast du mit jedem PC-BSD auch ein komplettes FreeBSD.
Alles klar.
Nur eben dann noch zusätzlich installierte Pakete.
Ja.
Jo, was ich euch jetzt erzähle, ist halt, was sich seit ungefähr Ende 2011, also so Dezember 2011, als es da zwei Sachen gab, die noch halbwegs wichtig waren, was sich seitdem getan hat, irgendwie bei diesen vier BSDs, weil es irgendwie doch eine halbwegs abgetrennte Community vom Rest der Open-Source-Welt ist. Boah, damit geht's weiter. Also erstmal so ganz allgemein, was halt schon lange ist, ist, dass die BSD-Community immer nach und nach mehr in Rückstand gerät, was irgendwie Desktops angeht. Also wenn man sich mal anguckt, was die BSDs teilweise, was die aktuellsten GNOME- und KDE-Versionen sind, die auf denen laufen. Also bei einem aktuellen FreeBSD ist es GNOME 2.3.2 und KDE 4.7. Seit 29. Mai auch 4.8. Auf NetBSD ist es nichts, was ich aufgeschrieben habe. Da dürfte es auch GNOME 2.3.2 und KDE 4.8 sein. Und auf OpenBSD ist es GNOME 3.4. Die stecken relativ viel Aufwand rein, das zu portieren. Und KDE 3.5. Jedenfalls gibt es halt immer mehr Entwicklungen, die irgendwie die Linux-Welt grundsätzlich mehr von der BSD-Welt abtrennen. Also es gibt einfach immer mehr Software, die spezielle Linux-Eigenheiten voraussetzt, die eigentlich insgesamt in der Unix-Welt und eben auch in der BSD-Welt nicht gegeben sind. Dazu gehören irgendwie Abhängigkeiten zu Bash, zu Systemd, zu Pulse Audio, was auch manchmal ein bisschen schwer ist, woanders aus Linux zum Laufen zu bringen, oder bestimmte GNU-Erweiterungen von bestimmten Libraries und so weiter. Also das ist halt schon seit einiger Weile im Gange, und da hat sich jetzt Ende dieses Jahres, 6.11.2012, hat sich ja nochmal so richtig entflammt, diese Diskussion. Da hat Mark Espy, das ist ein OpenBSDler, hat sich dann auf der Liste darüber beschwert, dass ihm ging es, glaube ich, konkret um GNOME in dem Fall, dass sich eben die Entwicklung immer mehr darum dreht, dass eigentlich POSIX, auch wenn es sich POSIX nennt, nach und nach nur das darstellt, was Linux irgendwie tut. Und dass sich die Upstream, dass die ganzen Upstream-Entwickler sich nicht mehr darum kümmern, dass ihre Programme portabel sind, sondern eben, dass sie Linux als Entwicklungsplattform haben, als Hauptentwicklungsplattform. Und ja, und deswegen sagen sie halt, sie entwickeln dafür und kümmern sich nicht mehr um Portabilität. Das hat relativ viel, relativ großes Aufsehen erregt. Ja, das hat da, also eben dieser eine entscheidende Absatz, that it also quickly turned POSIX and Unix into a travesty. Either you have the Linux goodies or you don't. And if you don't, you can forget anything modern. Das ist eben das Problem, also gerade GNOME 3 ist halt so ein Biest, was Systemd voraussetzt, glaube ich, was teilweise nicht portierbar ist auf BSD ohne weiteres und was auch viele BSD da einfach grundsätzlich ablehnen, weil es so von der Philosophie her genau dem entgegensetzt, entgegenläuft, was sie sonst entwickeln. Ja, ansonsten gab es eigentlich wenig, was gesamt-Community-mäßig passiert ist. Also wie gesagt, vor allem die Entwicklung von Systemd, wo ich auch vorhin schon erzählt habe, mittlerweile hat Systemd einen HTTP-Daemon und QR-Codes als Abhängigkeit. Ja.
Weißt du wieso?
Ja, ich habe vorhin gerade nochmal die Mail vorgelesen. Weil es ein tolles Goodie ist und wir deswegen QR-Codes machen müssen.
Nee, zum Überprüfen des Logs.
Ja, ich weiß, aber die QR-Codes waren ein Goodie. Da hat er gesagt, ja, hier ist ein Goodie, aber ist eine Abhängigkeit. So. Ja, also, dann fange ich an mit Dragonfly BSD. Da gab es dieses Jahr 2 Releases. Im letzten Jahr gab es gar keins. 3.0 und 3.2. Was ich ansonsten noch getan habe, was in den Releases passiert ist, erzähle ich gleich, ist, dass sie Hammer 2 gebranched haben. Also Hammer ist ein Dateisystem, was ähnlich wie ZFS ist. Oder so mit der gleichen Zielsetzung wie ZFS. Kennt ihr ZFS? Ja? Vista ist einfach so, alles, was man von einem Dateisystem haben können will, packt man in ein Dateisystem rein. So.
Und dann nicht nur in ein Dateisystem.
Ja, ja. Und so, das hat, haben die Dragonfly BSD, also hat eben genau dieser Hauptentwickler, Matthew Dillon, hat das, wollte sowas auch implementieren, hat es gemacht und hat jetzt eben quasi aus den ersten Erfahrungen von mit Hammer 1, weil er vorher noch nicht sowas so fett gemacht hat, hat er jetzt Hammer 2 gebranched. Also Hammer an sich ist auch schon ziemlich geil. Vor allem, weil die Dragonfly BSD einige Sachen in ihrem Dateisystem-Stack hat, die weit voraus gegenüber anderen, also eigentlich gegenüber allen anderen Betriebssystemen sind. Dass sie zum Beispiel irgendwie 128-Bit VNodes haben oder VNodes loggen können im virtuellen Dateisystem-Stack, was auch gleich noch kommt, was nämlich jetzt eingeführt wurde, sind V-Quotas. Ja, was ich ansonsten getan habe, ist, dass vor 9 Tagen einer der Hauptentwickler Deepports eingeführt hat. Bisher benutzen sie Package Source zur Paketverwaltung. Das ist das Paketverwaltungssystem von NetBSD, beziehungsweise was eben portabel auf alle anderen möglichen Betriebssysteme ist, aber sie haben es eben als Hauptpaketverwaltung genutzt. Jetzt haben sie Deepports gemacht, wollen Binärpakete als Standard nehmen und Deepports baut auf FreeBSD-Ports auf. FreeBSD-Ports ist auch eine Paketverwaltung von FreeBSD. Ja, so, was hat sich in den Releases getan? Einmal, also, das ist eine Sache, die könnte ich bei jedem Betriebssystem sagen, sie haben mehr getan, um ganz toll viel SMP zu machen. Jetzt ist hier der SMP-Kernel nämlich auch per Default. Vorher war es einfach nur der Single-CPU-Kernel. Ja, was sie gemacht haben, ist, dass sie VFS-Accounting bzw. V-Quotas eingeführt haben. Das gibt es, glaube ich, bisher auf keinem anderen Betriebssystem, dass sie Quotas auf virtueller Dateisystemebene haben. Also, dass das konkrete Dateisystem, welches dann benutzt wird, keine Quotas unterstützen muss, sondern dass man das alles eben virtuell machen kann. Es ist bisher läuft es noch so, dass dann die Änderungen nach einem Neustart verloren sind, weil sie eben nur virtuell im Kernel vorbehalten werden, aber es soll sich auch noch ändern. Die andere Sache ist, dass sie TCPlay rausgebracht haben. Das ist zum ersten Mal, und das ist sehr geil, eine freie TrueCrypt-Implementierung. Das wurde auch schon auf Fedora portiert, weil bisher TrueCrypt ist halt irgendwie so die einzige Verschlüsselungslösung, mit der man auf ein Betriebssystem irgendwie Dinge verschlüsseln kann, das dann auch noch auf anderen lesen kann. Die haben jetzt eine freie Portierung gemacht, also eine Open-Source-Portierung, weil vorher TrueCrypt nur Freeware war. Das war aber an sich proprietär. Ja, diverse Hammer-Verbesserungen, Details und dass es weniger Ressourcen frisst, ist ab 256 MB RAM lauffähig. Das ist irgendwie bei ZFS sagen sie, man sollte 2 GB haben, damit man damit was anfangen kann. Haben ziemlich krasse Performance-Tweaks gemacht, sind damit bei PostgreSQL-Benchmarks gleich auf wie Linux jetzt mittlerweile. Das war halt bisher immer eine Sache, dass die BSDs einfach, weil daran weniger Leute entwickeln und es weniger Tuning gibt, sie meistens irgendwie in Benchmarks hinterher waren. Mittlerweile sind sie eben gleich auf mit Linux bei den PostgreSQL-Benchmarks. Ansonsten, Trim-Implementierung ist jetzt nichts Tolles, aber ich finde es gut. Also Trim, dieses Ding, damit man eine SSD sagen kann, hier, ich habe einen Block gelöscht, den kannst du danach wieder benutzen, dass man dann nicht eben irgendwelchen Müll drin hat und die SSD nicht weiß, dass da eigentlich keine Daten mehr liegen. Ja, TempFS-Export via NFS ging bisher auch noch nicht, geht glaube ich sonst nicht so oft, dass man ein TempFS macht und das per NFS exportiert. Was halt irgendwie so super schnellen Speicher zur als Resultat hat, aber trotzdem ganz lustig ist. Ansonsten haben sie noch den USB-Stick von FreeBSD, einen neuen, also einen komplett neuen USB-Stick eingenommen, der eben der es jetzt eben ermöglicht, dass sie die ganzen FreeBSD-USB-Treiber auch mit benutzen. Jo, das also war es. Ansonsten many bug fixes committed. So, also many bugs were closed. So. Das ist halt, ja, das war das, was ich im Wesentlichen bei Dragonfly getan hat. Dann zu FreeBSD. Ja.
Wollen die das mitmaintainen, was die FreeBSD-Leute da an den Binärpaketen machen, weil ich den Eindruck hatte, dass die auch häufig hinterherhängen. Also im Vergleich, wenn du die Ports hast als Makefiles und den Binärpaket ziehst, dass du teilweise 2-3 Wochen warten musst, weil sich noch keiner bequem hat, das Ding zu kompilieren.
So wie ich das verstanden habe, wollen sie die Bildinfrastruktur dahinter komplett selber betreiben. Das machen sie auch bisher. Sie nehmen quasi Ports als Grundlage, bauen sich daraus Binärpakete, gehen damit auch auf das neue Package-NG, also das neue Paketverwaltungsding von FreeBSD.
Okay.
Aber ich denke mal, es wird sich einfach ergeben, dass sie dann da auch mitmachen.
Okay.
Ist ja genauso der Package aus. Sie benutzen es eigentlich nur, aber sie committen eben auch Sachen, weil sie selber auch da eben Commit dafür haben. Okay. Ja, FreeBSD, wie gesagt, ist das größte BSD. Deswegen gibt es hier auch die meisten Entwicklungen. 2 Releases, 3, um genau zu sein, 9.0. 9.1 ist einfach nur ein Update von 9.0. Und 8.3, also das ist immer so, die Major-Version bedeutet immer, es kommen wirklich neue Sachen rein. Die Minor-Version heißen dann, es werden irgendwelche Sachen von anderen Branches zurückgemerged oder einfach Bugs werden geschlossen und so weiter. Ja, die Spaßvögel haben im letzten Jahr, deswegen meinte ich, fange ich im Dezember, haben 2011 am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, das war, ich glaube, ein Samstag, haben sie genau da noch 5 richtig fette Sicherheitslücken rausgegeben. Was auch super toll war. Ja, alle Administratoren so irgendwie Freitagabend, ja hier, wir haben hier übrigens noch 5 kritische Sicherheitslücken, ihr müsst alle dringend eure Systeme updaten. So. So zu einem Zeitpunkt, zu dem man davon ausgehen kann, dass die meisten Systemadministratoren eigentlich schon im Urlaub sind. So, es war eine super Sache. Also, es ist so kritisch, das müssen wir jetzt machen. Das waren, glaube ich, SSH und Telnet waren da die wesentlichen Dinger. Ja, wird häufiger noch benutzt. Benutzt mal Cisco Hardware. Dann, ja, am 17. November, das war auch eine Sache, da gab es dann komischerweise für 2 Wochen gab es keine Updates mehr. Also man konnte sich keine neuen Ports mehr ziehen. Da haben sie dann 2 Wochen später gesagt, ja hier, irgendein Maintainer von uns hat, also auf 2 unserer Systeme wurde eingebrochen, deswegen haben wir alles runtergefahren, durchsuchen nochmal alles, verbringen jetzt N Wochen damit, alles irgendwie zu durchsuchen und so weiter, alles nochmal zu auditen. Im Endeffekt ist dabei rausgekommen, dass nichts passiert ist, aber war halt schon nochmal irgendwie eine wesentliche Sache. War ganz nett, wie offen sie damit umgegangen sind. Die haben halt wirklich, also sie haben halt erstmal wirklich, haben sie alles gesperrt. Man konnte keine Updates mehr ziehen. Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, was es ist. Und 2 Wochen später wirklich, wurde dann zum ersten Mal gesagt, und vorher kam nichts an die Öffentlichkeit, so, wir hatten ein Sicherheitsproblem, deswegen haben wir alles runtergefahren, bestimmte Dienste sind auch weiterhin nicht verfügbar. Jetzt Ende Dezember hatten sie, glaube ich, gesagt, dass es wieder normal läuft. Ja, am 5. Dezember haben sie ihre Webseite auf Google Analytics umgestellt. zum Tracken. Gab es natürlich auch eine Menge Trollerei drumherum. Ja, und was auch krass war, dass sie beim Fundraising, also die meisten Open-Source-Organisationen machen ja zum Ende eines Jahres immer Fundraising, dass sie sagen so, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt spenden. Und dabei ist bei diesem Jahr irgendwie enorm viel rumgekommen. Also sie haben, ja, $750,000 Spenden bekommen von allen möglichen. Ja, dann, also was es gerade an Projekten gibt, was in FreeBSD entwickelt wird, ist, dass sie NAND-Flash unterstützen wollen. Das heißt, die haben entwickeln momentan Dateisysteme und entwickeln Treiber-Frameworks, um auf Flash-Speicher, also kleine NAND-Flashes, sowas, was man irgendwie so Routern findet oder sowas, besser zugreifen zu können. Online GrowFS, ich habe ein FFS, also ein Standarddateisystem, das ich online im Betrieb, ohne es zur Anmount vergrößern kann. Schicke Sache. Haben eine ARM-Referenzplattform festgelegt, irgend so komisches China-Etwas, womit sie dann wirklich dann mal vorankommen wollen, dass sie irgendwie eine einheitliche Basis für einen ARM-Port haben. Raspberry Pi-Port von FreeBSD gibt es übrigens auch schon, weil ich nicht weiß, in welchem Status genau der ist. Capsicum ist ein Capabilities Framework. Ich weiß nicht, hat jemand davon schon mal was gehört? Das ist so ein Capabilities und Sandboxing Framework, was von einer Cambridge? Irgendwie sowas. Jedenfalls, da hat jetzt die FreeBSD Foundation und Google sponsern das, dass es da besser implementiert wird. Das ist halt ganz schick, weil sich dann Anwendungen selber, also bisher ist halt so, dass das Betriebssystem nur Kontrolle darüber hat, was ein einzelner Prozess eines Programms tut. Und das ist ein Framework, mit dem man auch innerhalb eines Prozesses trotzdem vom Kernel kontrolliert bestimmte Capabilities vergeben kann. Was eben zum Beispiel sowas wie Google Chrome ist da ein gutes Beispiel, was eben verschiedene Browser-Instanzen hat, die aber jeweils voneinander gesandboxed sind. Also Chrome ist auch eines der Beispiele, wahrscheinlich hängt deswegen auch Google mit drin.
Ja, unwohlgemerkt, das Ganze gibt es unter Windows seit Windows Vista.
Ja, das Windows viel kann, ist klar so, aber es ist halt, unter Linux gibt es sowas, ja, auch irgendwo, wenn man sich selber kompiliert und bla und was weiß ich.
Es gibt da auch so irgendwie ein Capability, was Chrome für Flash benutzt. Ich glaube, sobald ich ein paar Basic Syscalls mache, dann wird es gekillt. Ich glaube, er darf nur Read und Write machen und sonst nichts.
Das meine ich, das ist eine Sache, die irgendwann mal jemand das für Linux entwickelt, für Linux 2.6.32 und mit 2.6.32.1 ging es dann nicht mehr. Irgendwie sowas gab es da bestimmt mal, aber das ist halt jetzt eben, dabei geht es darum, dass die Implementierung wirklich auch in FreeBSD rein soll. EISGASI-Tage mit einem großen I. Open LibreOffice Rechtschreibkorrektur. Sie wollen EISGASI-Target werden. Wusste ich nicht, dass sie bisher nicht sind, aber anscheinend. Und sie machen jetzt eine LVM- und Clang-Portierung. Also sie wollen mit FreeBSD 10, wollen sie vollständig vom GCC wegkommen und nur noch Clang benutzen. Was so, ich glaube, Apple benutzt das irgendwie. Also es ist ein riesiges Industriekonsortium. Ich glaube, Intel, Apple, noch irgendjemand schickt dahinter, dass sie das wirklich benutzen. Vorteil ist, dass es...
Google
auch?
Ja.
Also es stecken einfach enorm viele dahinter. Ist BSD lizenziert, ist irgendwie schneller, unterstützt einen Haufen Sprachen und ist insgesamt eine sehr schicke Sache.
Hat schönere Debug-Output.
Ja, also, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber jedenfalls wollen sie FreeBSD 9 baut schon komplett damit oder FreeBSD Current und mit FreeBSD 10 wollen sie komplett rübergehen. So, was hat sich beim FreeBSD getan in 9.0? Geom Raid 1 ist ein anderes Raid, was sie jetzt haben. Sie haben also eine einheitliche Klasse für Raids. Das ist dieses Geom, beziehungsweise eine einheitliche Klasse für bestimmte, für alles, was man mit Festplatten machen wollte. Das ist quasi wie bei Linux der LVM zusammen mit DM-Setup, mit Crypt-Setup, also einfach ein
MD.
Großes.
Mit MD.
Ja, aber MD brauchst du nicht zwangsweise, wenn du ein LVM, du kannst ja auch mit dem LVM Raid 1 machen. Und Geom ist einfach so der Überbegriff für diese ganzen Platten, für das Platten-Framework, wo drin sie dann eben Raid 1, Raid 5 auch Festplattenverschlüsselung und Labels und sowas machen. Drin machen sie auch. ZFS haben sie auf Zpool Version 28 geupgradet, was die letzte freie Version ist, die es gibt. Danach wurde Sun von Oracle gekauft. Ich glaube, die sind mittlerweile bei 31. Und das veröffentlichen sie nicht mehr. Es gibt HAST, Highly Available Storage. Das ist einfach eine Festplattenreplizierung übers Netzwerk. Also ich mache ein RAID 1 über ein Netzwerk. Ist ganz schick, ist glaube ich sowas wie Linux DABD. Das heißt, ich habe einen Rechner und richte dieses HAST ein, ist auch relativ einfach zu konfigurieren. Und dann repliziert er eine Platte auf einen anderen Rechner.
Das heißt, hast du das mal benutzt oder so?
Noch, also ich habe mal kurz mit rumgespielt, als es noch entwickelt wurde, und da bin ich auf irgendeinen Bug gestoßen und habe dann nicht weitergemacht. Okay. Und soll halt dann zusammen irgendwie mit Carp und so weiter, soll es dann dazu führen, dass man ja eben hochverfügbaren Speicher haben kann und eben mit den entsprechenden Dateisystemen und anderen Protokollen, mit denen sich Rechner kommunizieren können, ob sie gerade online oder offline sind, Hochverfügbarkeitsszenarien durchzusetzen. Mhm. Ist einfach eine ganz schicke Sache, sowas zu haben. D-Trace gibt es jetzt auch im Userland. Vorher hatten sie nur die Kernel-Hooks, jetzt haben sie auch die Userland-Hooks. Kennt ihr D-Trace? Ist einfach ein Monster über End-Debugging-Ding.
Also, wer das Mac hat, kann das richtig schön sehen, da kann man immer mit den heißen Skripten rumdebuggen.
Das ist halt richtig krass. Ich kann zum Beispiel sagen, sie haben so eine eigene kleine Programmiersprache, die an C angelehnt ist, kann zum Beispiel sagen, Tracer ist mir immer, wenn ein Prozess einen Read macht. Oder Tracer ist mir immer, wenn dieser Prozess einen Read macht. Tracer ist mir immer, wenn dieser Prozess diesen und diesen Syscall macht. Also sie haben da halt einen Haufen von Hooks im Kernel und im Userland, an denen man sich eben mit D-Trace ranhängen kann und auf diese Weise einfach Programme sehr viel geiler debuggen kann. Ist auch eine Sache, die von Sun kommt. Ich glaube, Apple hat es noch und NetBSD hat auch eine vollständige Implementierung. Und ansonsten ist es halt leider nur in Solaris drin. Noch eine Sache, die haben einen neuen Installer. Also wenn man den alten Installer kennt, weiß man, dass es ein Fortschritt ist. Wenn man den neuen kennt, denkt man, das ist nicht so ein Fortschritt. Weiß nicht. Also mich hat er nicht überzeugt. Sie wollen halt langfristig auf den Installer von PCBSD hinaus, der wirklich einen Haufen Sachen unterstützt und relativ schick ist. Und das ist halt so ein Zwischending. Was sie noch haben, ist, dass sie jetzt Resource Accounting haben. Das heißt, dass man dem Betriebssystem sagen kann, diese Prozess-ID oder dieser User oder diese Jail, sowas wie Linux-Container, Linux VLXC, OpenVZ, Linux vServer und wie sie alle heißen, das ist das Jails-Äquivalent, dass man sagen kann, der darf nur so und so viel Speicher verbrauchen. Und wenn er mehr verbraucht, dann tue das und das. Ist halt ganz schick, weil man damit über U-Limits hinaus eben auch auf anderen Ebenen als Usern Ressourcen verwalten kann. Und es ist vor allem auch auf Kernel-Seite eingebunden. So, was sich noch geändert hat, ist, dass man mittlerweile, also bisher gab es halt immer ein riesiges Chaos an Partitionstools, Disk-Label, BSD-Label, Sun-Label, F-Disk, dass man die alle zwar noch hat, aber primär auf GPart setzt. Dass man einfach ein Tool hat, mit dem ich GPT-Partitions benutzen kann, mit denen ich MBRs benutzen kann, mit denen ich Sun-Disk-Labels benutzen kann, mit denen ich BSD-Disk-Labels benutzen kann.
Klingt aber wie so yet another standard und der ist dann in 10 Jahren oder in 5 Jahren wieder in dieser Liste hinten dabei.
Nee, dabei geht es konkret um die Implementierung der Programme.
Ah, okay.
Also bisher hast du halt, wenn du ein BSD aufgesetzt hast, gehört so, ich benutze F-Disk, um mein MBR zu machen und danach benutze ich Disk-Label, um da drin die BSD-Partition zu machen.
Ah, okay.
Beziehungsweise ich benutze Sun-Label, um auf meinem auf meiner Sun-Maschine Sun-Disk-Label zu machen. Und das haben wir jetzt halt alles durch eins ersetzt, was auch gleich noch GPT macht.
Okay.
Und BSD-Label hat, glaube ich, den Bootloader installiert. Die andere Sache ist, dass wir jetzt einen PlayStation 3-Port haben. Wird 9.0 bekommen. Ja, Raspberry Pi, wie gesagt, auch. Wobei da der Status nicht so ganz klar war, ließ ihn nicht so ganz auslesen. Es war die Aussage, es bootet. Es bootet. So. Das hier gehört zu PCBSD. Sie benutzen FreeBSD und installieren standardmäßig darauf irgendeine Desktop-Umgebung. haben noch diverse Automatisierungsskripte, haben einen schickeren Installer. Was ich bei denen getan habe, ich könnte jetzt sagen, sie haben ein neues Tool zur Lautstärkeregelung. Und sowas noch mit 5 anderen ganz speziellen Sachen so. Und alles halt im Wesentlichen das, was ich bei PCBSD getan habe. Also diverse neue und eigene Entwicklungen. Ja, was ich nicht aufgeschrieben habe, was auch noch ganz nett ist, ist, dass sie jetzt FFS Soft Updates haben. Das ist Journaling. Vorher lief das anders bei FreeBSD, hatten sie nicht Journaling, sondern. Ich bringe mal diese ganzen Termen durcheinander. Jedenfalls haben sie standardmäßig Soft Updates und haben NFS V4. Was auch nochmal ganz schick ist, was es zwar irgendwie zwar seit 2003 gibt, effektiv, aber bisher war die Implementierung davon immer eher fragwürdig. Was es auch noch gibt, ist, dass es jetzt noch ein FreeBSD-Derivat, genauso wie PCBSD gibt, was VirtualBSD, was genau darauf ausgelegt ist, in einer VirtualBox zu laufen oder in einem VMware-Player. So. Ja. Dann zu NetBSD. Da ist dieses Jahr irgendwie erstaunlich viel passiert, obwohl man nichts davon mitbekommen hat. Am 7. März wurde Minix 3.2 rausgebracht. Minix, ihr kennt alle, der ewige Anti-Linux-Troll. Was sie halt jetzt gemacht haben, ist, sie haben gesagt, unser User ist irgendwie veraltet. Wir haben da seit Jahren nichts entwickelt, weil es eben für irgendwie Forschungszwecke auch uninteressant ist, ein Userland weiterzuentwickeln. Deswegen haben sie jetzt große Teile ihres eigenen Userlands durch das NetBSD Userland ersetzt und benutzen die Paketverwaltung von NetBSD Package Source. Ist halt ganz interessant, weil jetzt ist es Minix, MirBSD, DragonflyBSD und NetBSD, die alle Package Source benutzen und eben dadurch sich einfach die Userbasis und auch die Entwicklerbasis davon vergrößert. Und ich weiß nicht, für Instagram zu sagen, dass einfach Minix jetzt ja NetBSD benutzt. Am 25. Juli, das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich wirklich danach nochmal gesucht habe, kam eine Anfrage auf einer Tech-Mailing-Liste von NetBSD rein, dass von einem Google-Entwickler, der sagte, wir benutzen ja für unsere Bionic, so heißt die C-Library auf Android, benutzen wir diversen Code, also diverser als 10 Code. Da habe ich das gleich noch mit drauf, oder? Nee. Und haben dann gesagt, ja, wie sieht's denn aus, wir wollen hier irgendwie was mergen, wie steht ihr dazu, also ist vielleicht ganz interessant, dass es dann da bald irgendwie eine Kooperation gibt zwischen Google bzw. Android und NetBSD, um irgendwie eine gemeinsame libc zu haben. Komischerweise haben sie diese Anfrage nur an NetBSD gestellt. Und was er da geschrieben hat, ist halt irgendwie, ja, wir benutzen teilweise selbst entwickelte Sachen, teilweise FreeBSD-Code, teilweise OpenBSD-Code, teilweise NetBSD-Code aus unterschiedlichsten Versionen. Wir hatten hier einmal einen Bug, der schon 1996 gefixt wurde und sowas. Also es ist ganz lustig, aber anscheinend wollen sie da wirklich primär auf die NetBSD-libc gehen. Was halt schick wäre, wenn es dann einfach wirklich einen kommerziellen Unterstützer dafür gäbe, dass wir sagen, wir haben jetzt hier eine fette libc, die wir entwickeln, die auch wirklich gut ist. Muss man auch sehen, da gab es halt so ein bisschen Diskussion drum und dann wurde gesagt, ja okay gut, wir reviewen das jetzt intern, bei Google wurde es gesagt. Und bisher ist da noch nichts weitergekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es da weitergeht, aber ich finde es bemerkenswert. Ja, am 17. Oktober ist 6.0 Release rausgekommen, also NetBSD 6, das erste Release seit 3 Jahren. Und am 17. November läuft der 4.0 Support nach 5 Jahren Existenz aus. Und 5.2 Release einfach nur Bugfixes. So, was sie sonst getan hat, eine Raspberry Pi Portierung kam relativ bald. Am 6.1. war die, also noch geht kein USB auf dem Ding und am 6.1. war jetzt die Aussage, es kommt soon. Mal sehen wann. This Upgrade, wer FreeBSD Update kennt, das ist einfach ein Binär-Update-Tool, was halt bisher immer von Hand gemacht wurde, beziehungsweise man hat von Sourcen geupdatet. Und was ich ganz cool fand, ist das RAMP. Das ist so ein Virtualisierungslayer, der ganz lustig gemacht ist, der unter NetBSD entwickelt wurde, womit man eine extra Library hat zum Virtualisieren, also ähnlich sowas wie libvirt, aber dabei nicht Low-Level-Calls übersetzt, sondern High-Level-Calls. Was halt dazu führte, dass der Entwickler jetzt zwei Demos gemacht hat, wo er einmal ein NetBSD-Kernel-Modul in Linux geladen hat und dann in Linux das NetBSD-FFS-Modul genommen hat, um damit auf ein FFS zuzugreifen. Und was viel geiler war, er hat mit irgendeinem so komischen, M-Skripten oder so heißt der, das ist.
Ja, M-Skripten.
Ja, mit M-Skripten hat er den C-Code in JavaScript übersetzt und hat dann in seinem Browser ein Dateisystem geladen. Also hat in seinem Browser das Dateisystemmodul geladen und dann in seinem Browser und für dieses Team gemountet. Also vollkommen kranke Sachen, aber ich finde es geil. So. Und war halt jetzt gerade kam diese Demo raus, kann man sich auch glaube ich noch runterladen, muss dann nur viel in den NetBSD-Block gehen.
Man muss dazu sagen, M-Skripten ist echt schnell. Also das könnte man tatsächlich benutzen. Es gibt auch schon LFM für über M-Skripten.
Ja, nee, das hat er auch gemacht. Also er hat LFM, so, okay. LFM, also M-Skripten, also, LFM.
Genau, also es läuft dann so, dass man die LFM-Interpreter mit M-Skripten in JavaScript übersetzt. Und dann darf man LFM-Output ausführt, aber es ist halt wirklich schnell.
Oh Mann. Jo. Jedenfalls kann jetzt der Browser endlich auch Dateisysteme verwalten. Darauf haben wir gewartet. So, was ich sonst getan habe, war, es gibt eine POSIX-Spawn-Implementierung. Ich habe vorher auch noch die davon gehört, endlich kann POSIX auch Prozesse verwalten. Vorher war eben Fork, war eine Unix-Sache, waren die POSIX, jetzt ist es endlich POSIX, darauf haben wir gewartet. NPF, man hat ein eigenes Paketverwaltungstool geschrieben. Einen eigenen Paketfilter geschrieben, weil das OpenBSD-PF, was bisher quasi so die Referenz-Firewall bei BSDs ist, die auch echt schick ist, deutliche Skalierungsprobleme hat. Und und man meinte, das jetzt noch zu tunen, dass es auch auf mehr als einen Prozessor läuft, bringt nichts, das lassen wir sein. Entwickeln NPF, ist auch ganz schick, hat auch eigentlich so im Wesentlichen mittlerweile alle Features, die man haben will. Ja, ansonsten hat man sich darum gekümmert, Chewy oder CHFS, das ist ein Dateisystem für NAND, Flash, LILFS kann man read-only machen und V7FS, Unix Version 7, also 7th Edition Unix File System.
Ist LILFS 1 V1 oder V2?
V2, glaube ich. Aber ist nur read-only, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Rump, was ich gerade sagte, ist jetzt auch normal ist mit dabei. NetPGP ist einfach eine BSD-lizenzierte PGP-Implementierung. Und man hat ein Approximate Grep, ein ungefähres Grep eingeführt, mit dem man ganz grob Pattern matchen kann. Und man hat, was ich sehr geil finde, was auch so wirklich super ist, ist ein neues Apropos, das eine Relevanzsuche auf Manpages macht. Also man hat nicht nur, wenn ich sonst bisher Apropos Begriff gemacht habe, dann hat er einfach alle Manpages durchsucht, einfach eine Volltextsuche und dann geguckt, ja, wo taucht dieses Wort auf? Und jetzt ist er dann halt wirklich wird per Relevanz gesucht. Wenn es im Titel drin ist, kommt es zuerst. Wenn es irgendwie davon verlinkt ist, kommt es zuerst. Also im Prinzip das, was Google PageRank macht, nur für Manpages. Das hat man jetzt auch, ich find's lustig. Ja, das war's dann so auch. Also, gab halt ansonsten noch eine Menge Sachen, die aber eher so auf der Seite der Distribution selber waren, wo man jetzt, die halt vielleicht, also es wurde einfach eine Menge verändert, ohne dass es bemerkenswert oder irgendwas war, worauf man zeigen könnte. Diverse Tools wurden importiert, wurden durch was Neues ersetzt. Und so weiter. OpenBSD. Hey, wollt ihr OpenBSD im Lease-Songs hören?
Nein, das will ich wir dafür. Ja.
Jedenfalls zwei neue Versionen, die bringen ja immer halbjährlich neue Releases raus. Bugbusters war irgendwie so ein generelles Ding, wo sie den Ghostbusters-Soundtrack verarscht haben. Und Aquarela du Linux, das Lied kannte ich vorher nicht, wo sie eben auf diese Diskussion, auf die ich vorher schon ansprach mit Linux, mit der Inkompatibilität, auf die nochmal hinweisen. Das ist halt genau das, wo in welchem Namen dann 5.2 stand. im Dezember ist noch so ein Absolute OpenBSD Second Edition rausgekommen. Also Pre-Orders wurden jetzt, man konnte es pre-ordern, vorbestellen. Das ist einfach so das OpenBSD-Buch. Das ist halt, ja, gibt's halt. Und man hat mal wieder ein OpenBSD-Fork aufgemacht, der nennt sich Bitwig. Die wollen weniger konservativ sein, was die ganzen... Also OpenBSD ist halt sehr konservativ, was irgendwie Sicherheitsdinge angeht und was die Unterstützung von Plattformen angeht und sind insgesamt sehr konservativ. Was Bitwig halt macht, ist, dass sie jetzt auf Clang gehen wollen komplett, dass sie nur x86-Plattformen unterstützen wollen, also 32 und 64-Bit. OpenBSD macht zum Beispiel auch noch Spark und Spark 64 und ich weiß nicht was noch. Und dass sie jetzt KVM besser unterstützen wollen oder ich weiß nicht, ob sie da noch besser wollen, das unterstützen. Ja, bisher gab es da irgendwie, abgesehen von der Tatsache, dass sie geforkt haben, habe ich da irgendwie wenig mitbekommen. Deren GitHub-Gruppe hat 3 Leute. Ich habe es auch sonst nicht geschafft, zu denen Kontakt aufzunehmen. Also irgendwie, keine Ahnung, haben irgendeinen speziellen IRC-Server, auf den man nicht raufkommt, keine Mailinglistenarchive, das Forum ist nur voll gespammt, also ja, war ein bisschen schwer.
Ansonsten, wir haben doch Mailinglistenarchive.
Findest du mir. Ja. Also, ich hab's probiert, ich hab's ja nicht gefunden.
Okay. Also, ich ja, doch.
Hm? Die haben, sie? Ja, ich weiß, ich bin da halt irgendwie gelandet und da schon seht, ja, so subscribest du dich. Und so, aber nichts, wie man irgendwie auf die Archive, also vielleicht werden sie irgendwie von Gmail oder von Mark.
Ach, also, die betreiben vielleicht keine eigenen, ja, das kann sein, das, aber es gibt definitiv, also es existieren definitiv zahlreiche Archive auf der Mailingliste. Und da geht auch gut die Post ab. Also auch so mit, also die sind halt alle so wie der Chefentwickler. Ne?
Aber. Ja.
Sonst bist du wahrscheinlich auch nicht lange dabei.
Ja,
in der Tat. Kannst du mal erklären, was das bedeutet?
Der OpenBSD-Chefentwickler ist damals bei NetBSD wirklich, also das war ziemlich unfreundlich rausgekantet worden. So, irgendwann hat man ihm dann den Zugriff aufs CVS gesperrt, also es war 94, und hat ihm gesagt, ja, bitte hör auf unsere Mailinglisten zu posten, weil er einfach ein sehr eigener Mensch ist.
Okay.
Also, OpenBSD wird regelmäßig geforkt. Es gibt noch ArryBSD, es gibt noch... Also jetzt wirklich in den letzten Jahren kam, ich glaube, 2011 war ArryBSD, MirBSD war, glaube ich, 2009 und vorher gab es noch mehr andere. Der ist ein... Er hat eine starke Meinung und er vertritt sie auch sehr stark.
Ah, okay.
In der ganzen Community. Also es gibt halt so eine Linie und wenn du dann fragst, warum diese Linie so gemacht wird, beziehungsweise eine Frage stellst, die irgendwo hinzielt, die dieser Linie nicht entspricht, dann ist es so, ja, warum ist das so oder warum, ich möchte das machen, hat da jemand eine Option? Und dann sagen die, ja, du könntest zum Beispiel aufhören, Spasti zu sein und jetzt aufhören, hier auf die Liste zu posten, sondern vorher vielleicht mal nachdenken. Und überhaupt, was soll das denn? Und denk doch mal nach und guck mal, wie wir alle mit dem Finger auf dich zeigen. Ja, das ist eine ganz spannende...
Also quasi die Forenkultur von Slash B rauf kortiert auf eine Mailingliste.
Ja, so ein bisschen. Also die Suckless-Leute sind auch, also das ist so, Suckless ist so ein bisschen irgendwie die OpenBSD-Mentalität in die Linux-Welt gezogen.
Ja, auf GNU. Und, OpenBSD und GPL.
Ja, ja, genau, genau. Das sind so die GNU-Arschlöcher irgendwie und aus OpenBSD, da sitzt so der harte Kern, der irgendwie die Kultur fliegt.
Es sind auch einfach die Typen, die regelmäßig alles komplett selber neu entwickeln, weil ihnen entweder die aktuelle Implementierung nicht gefällt oder weil sie GPLs und sie sowas auf keinen Fall machen werden. Ja. Deswegen schreiben sie irgendwie einen eigenen WPA-Supplicant und hängen daran 2 Jahre rum oder...
Es gibt doch aber eine Vorschreibung
mit der Supplicant, es gibt sogar mittlerweile
9K doch eine, oder?
Ja, mittlerweile gibt's es. Schreiben Tmux, weil GNU Screen zu GNU ist, ich weiß es nicht. Es also, gab bestimmt irgendwelche technischen Gründe für.
Der wird nicht weiterentwickelt.
Ja, Tmux ist doch ein Unterschied zu Screen schon.
Ja, das ja, ist, und vor allem, also
ja, es ist halt 20 Jahre jünger. So.
Ja, und es kann kein Telnet.
Ja,
es also, ist, das kann man sehr in Screens ansprechen.
Screen kann es ist im Wesentlichen 20 Jahre jünger. So, also es ist einfach, sie haben es nochmal neu gemacht, es war nötig, ja, aber es ist halt immer wieder, ja, so, sie sind sehr eigen.
Aber deshalb will man sie ja auch behalten, weil das heißt, diese Kellerkinder sind, mit denen will man nicht reden, aber ab und zu, das ist wie mit B so, ne? Ab so alle paar Monate kommt halt so ein Meme raus, wo man sagt, hey, lass uns das mal übernehmen. Also das ist mit T-Mux zum Beispiel auch gewesen.
Also es kommen einige geile Projekte von OpenBSD, wie zum Beispiel OpenSSH. Ist von denen PF, ist eine super geile Firewall, die auch von denen kommt. Ich glaube, OpenSSL glaube ich auch.
Das weiß ich nicht.
Also
ist echt nicht schön.
Ja, aber es gibt einige, Knuthäs ist jetzt auch nicht so schön, aber. Also es gibt jedenfalls einige Projekte, die Einfluss haben, die aus von OpenBSD kommen. Okay. Ja, also jedenfalls hat sich dieses Jahr nicht so viel getan, eben neben üblichem Refactoring-Kram und Updates haben sie den TFTPD neu geschrieben und haben P-Threads. Also bisher war OpenBSD immer ein ziemliches Skalierungsproblem, die wenig SMP konnten. Mittlerweile haben sie die P-Threads, die ja komplett im User-Level verwaltet werden, mappen sie jetzt 1:1 auf Threads im Kernel. Womit sie endlich mal irgendwie ein bisschen SMP machen und eben einfach die Geschwindigkeit von parallelen P-Threads-Programmen nochmal erhöhen. Jo. Das war's so im Wesentlichen. Wie gesagt, OpenBSD war halt auch noch diese Diskussion am Anfang, wo ich meinte, wir Gesamt-Community. Kommt da noch was? Nee. Ja. Das war's. Fragen?
Erstmal.
Ja. Yay.